Radio Bonn-Rhein-Sieg, Baskets in Team. Der Podcast.
Herzlich willkommen zurück zu Folge 24 Baskets im Team, der Podcast mit Lennart und Stefan. Stefan, ja, grüß dich.
Herzlich willkommen, grüß dich auch Lennart. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich. Endlich wieder vor dem Mikrofon. Und wir steigen direkt ein mit dem Rückblick auf die doch etwas überraschende 89-98 Niederlage in Crailsheim. Was ist da passiert, Stefan?
Also das ist insgesamt nur schwer zu erklären. Der Generalanzeiger hat das als uninspirierte, kopflose und schwerfällige Vorstellung bezeichnet. Und auch mir ist es ehrlich gesagt fast unerklärlich, woher dieser Rückfall kommt. Vielleicht saß die Enttäuschung über das Aus in der Champions League doch zu tief, beziehungsweise vielleicht war es den Spielern doch noch nicht möglich, den Blick nach vorne zu richten und ein neues Ziel zu fokussieren. Ein paar Gründe sind offensichtlich. Kapitän Chris Senkfelder war krankheitsbedingt nicht dabei. Es gab zu viele Ballverluste der Baskets, insgesamt 17. Da haben auch die 16 Offensiv-Rebounds nichts genutzt. Und eine Parallele zum Spiel gegen Peristeri, eine schlechte Trefferquote aus dem Feld von unter 50%. 33 Treffer bei 70 Versuchen, Crailsheim stand am Ende bei 37 von 66. Das sind 4 Treffer mehr als Bonn, macht insgesamt 9 Punkte mehr. Das sind ein paar Erklärungsversuche, aber insgesamt bleibt diese Niederlage dann doch eher unerklärlich, muss ich zugeben.
Ja, können wir ja direkt unseren Studiogast fragen. Basketspieler Benedikt Turudic ist bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, der Co-Host unseres befreundeten Podcasts Hardberg Hotel. Erstmal schön, dass sich Benny und Kumbi kurz ausgeliehen haben hier zu uns in Studio. Also sag doch mal, was war denn da los in Crailsheim?
Ich glaube, das ist erstmal untypisch für uns, nach einer Niederlage keine Reaktion zu zeigen, weil wir das ziemlich oft hatten. Angenommen die Niederlage in Heidelberg, danach direkt der Sieg, solider Sieg gegen Dijon und mehrere Spiele, die davor waren. Ich glaube, dass manche Leute unterschätzen, dass die Teams, die gegen uns spielen, ohne Druck spielen. Das heißt, die haben nichts zu verlieren. Vor allem Crailsheim in der Situation sind eh auf dem Abschießplatz. Die gehen rein und wenn sie treffen, treffen sie. Und wenn sie treffen, läuft's. Aber auch wenn sie daneben machen und das Spiel verlieren, dann haben sie halt gegen Bonn verloren. Und das ist halt der größte Unterschied zu allen anderen Situationen. Das haben wir auch in dem Spieltag gesehen. Viele, viele Underdogs haben gewonnen. Vor allem in der Abstiegsrunde sozusagen. Und wenn dann einmal der Ball fällt und man eine Zockermannschaft ist, dann fällt er halt auch die ganze Zeit. Dann ist es halt auch schwer mit müden Beinen und vielleicht auch diesem Nachdenken an Rostock, vielleicht auch eine Stimme auf dem Feld, die fehlt von Chris Senkfelder. Es ist einfach schwer, Rhythmus zu kriegen, vor allem in Crailsheim, sehr, 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 sehr schwere Halle da zu spielen, auch wenn man ein absolutes Top-Team ist. Und dann hat man so einen Spieler, ich bin ehrlich, ich habe seinen Namen, weiß ich gar nicht mehr, die Nummer, der mit den Dreadlocks macht 29 Punkte.
Ja.
Und
ist dann nicht zu stoppen.
Ja, ja, genau. Okay. Und dann ist es halt ziemlich schwer. Und bei uns, wir kriegen sehr, sehr viel Rhythmus durch die Defense, um Transition Offense zu spielen. Und wenn die halt hinten alles reintreffen, dann haben wir unsere Fastbreaks nicht, wo wir den Rhythmus bekommen, um dann unseren Basketball spielen zu können. Und ja, Crailsheim hat das sehr, sehr gut gemacht und auf jeden Fall verdient gewonnen.
Also dann kann man, wenn das einmal läuft bei so einer Mannschaft, selbst mit der eigentlich besseren Mannschaft, mit dem besseren Kader, mit den besseren Spielern, dann tatsächlich nicht dagegen halten. Das ist, da kommt dann viel zusammen und dann
genau,
ist das halt mal
genau,
so.
Genau, es sind viele Sachen, die dann zusammenkommen und die Situation ist halt einfach so, dass die Spieler versuchen irgendwie da rauszukommen, es ist aber ziemlich, ziemlich schwer, vor allem in so einer Situation, wie gesagt, viele der Jungs haben die ganzen Hallen in Deutschland noch nicht gesehen. Und in Crailsheim zu spielen ist wirklich sehr, sehr schwer. Und dann, wie gesagt, fehlt ein Chris Senkfelder zum Beispiel da oder auch eine Stimme von der Bank mit mir. Und dann ist es halt ziemlich schwer, da einfach das umzusetzen.
Mhm. Okay,
gut. Bene, wir starten direkt mal mit einer Frage, die du wahrscheinlich schon seit Wochen hörst. Wie geht's dir? Was macht der Rücken?
Ich kann mich nicht beklagen, Gott sei Dank. Ich habe keine Schmerzen. Die Reha läuft super. Wir gehen Step by Step. Ich hatte bis jetzt wenige Rückschläge, dementsprechend bin ich sehr, sehr zuversichtlich.
Dass du wann wieder Basketball spielen kannst?
Tatsächlich ist es immer schwer für mich, diese Informationen zu bekommen, weil in meiner Vergangenheit in der Karriere bin ich oft zu früh aus Verletzungen wiedergekommen. Und auch jetzt, wenn mir jemand sagen würde, Benny, du spielst morgen, würde ich sagen, okay, ich würde gar nicht nachfragen. Dementsprechend halten sich da immer alle sehr, sehr bedeckt und wollen mir nicht zu viele Informationen geben, weil wenn du mir sagen würdest, Bank, du fängst morgen an, würde ich halt heute schon anfangen.
Das heißt, in dieser Saison oder nicht, ist auch eine Aussage, die du noch nicht bekommen hast.
Nicht wirklich, nee. Also ich wünsche es mir sehr, ich denke, dass es möglich ist, aber wie gesagt, das sind nur meine Gedanken und meine Gefühle.
Wenn wir dich schon hier haben, wollen wir auch ein bisschen tiefer mal in deiner Vergangenheit wühlen und ein bisschen mehr über dich erfahren natürlich.
Ja.
Und wir gehen sehr weit zurück. Wie bist du zum Basketball gekommen und in welchem Alter?
Ich bin mit 6 Jahren zum Basketball gekommen und das kam durch meinen Bruder. Ich habe tatsächlich in der Zeit alles, was mein Bruder gemacht hat, habe ich auch gemacht. Wenn der, keine Ahnung, wenn der sich ein rotes T-Shirt gekauft hätte, hätte ich auch ein rotes T-Shirt gehabt. Das ging bei allen Sachen so. Und meine Eltern haben, oder unsere Eltern haben gesagt, macht irgendwas, Sport, Musikinstrument, keine Ahnung, Schachkurs, egal was. Hauptsache, ihr seid nicht auf der Straße. Wir haben in einer, ich will jetzt nicht sagen, einer schlechten Gegend, aber in keiner schönen Gegend gewohnt und da ist auch viel vorgefallen auf der Straße, deswegen war es halt, ey, sieht zu, dass ihr was macht. Und mein Bruder ist zum Basketball gekommen, mein Vater hat damit Amateur-Basketball gespielt in der Studentenzeit. Und so ist mein Bruder zum Basketball gegangen, ich bin irgendwann mitgekommen und ja, lief ziemlich gut.
Bist dabei geblieben.
Ja, genau.
War das denn schon immer dein Ziel, dann auch Basketball-Profi zu werden oder was wolltest du eigentlich werden?
Ich glaube, das kam, hat sich einfach ergeben, weil es einfach gut lief. Ich hatte auch Phasen, wo ich extrem schlecht war. Mhm. Ich habe zwischen der U14 und U16 oder U12 und U16 so, war ich ziemlich schlecht. Dementsprechend habe ich einfach immer Basketball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass dann irgendwann Leute auf mich aufmerksam wurden und so weiter. Und sonst, ich habe nicht so eine ganze Idee gehabt, was ich irgendwie machen würde. Ich würde auf jeden Fall irgendwas handwerklich machen. Ich bin handwerklich sehr begabt und dann würde ich wahrscheinlich in so eine Richtung gehen. Aber ich hatte nie wirklich genug Zeit, um darüber nachzudenken, weil es ziemlich früh dann angefangen hat mit Angeboten und Interessen von anderen Vereinen. Und ja, dementsprechend bin ich einfach diesen Weg weitergegangen und bis jetzt ganz okay, glaube ich.
Du wärst auf jeden Fall Koch geworden, aber dazu kommen wir später noch.
Auch
du
möglich.
Hast dich auch in anderen Sportarten ausprobiert. Du hast Fußball gespielt, Handball gespielt, Tennis gespielt, alles auch tolle Sportarten, habe ich auch alle schon mal ausprobiert. Aber es war irgendwie klar, Handball macht dir am meisten Spaß oder lag es an der Körpergröße? Warum ist Basketball deine Leidenschaft gewesen und bis heute geblieben?
Ja, es war einfach, also als allererstes ist es ein Teamsport, deswegen waren so Sachen wie Tennis zum Beispiel am Ende nichts für mich. Und Basketball, mir hat es einfach am meisten gefallen und vielleicht auch deswegen, weil ich in dem Zeitpunkt in der Sport dann am besten war und einfach die meisten Erfolgserlebnisse hatte. Und ja, ich habe sozusagen erst mit dem Basketball ausprobiert und danach dann die anderen Sportarten und waren dann vielleicht auch die Freunde, die da waren und einfach die Atmosphäre, die mir da gefallen hat und natürlich auch, dass mein Bruder halt sich dafür entschieden hat und es dementsprechend auch für meine Familie einfacher war, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ja, war einfach, was willst du machen? Basketball. War jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Es war einfach, das hat mir am meisten Spaß gemacht.
Dann okay.
Ja, dann war es aber auch die richtige Entscheidung. Jetzt am meisten
ich glaube auch,
machen.
Ja.
Dann hast du irgendwann in der kroatischen Jugendnationalmannschaft gespielt und dann auch noch für die Deutsche, unter anderem bei der U18-EM in Griechenland. Wieso ist es dann Deutschland geworden und nicht Kroatien? Also wie schwer ist es dir da auch gefallen vielleicht, sich zu entscheiden?
Am Ende des Tages wurde mir die Entscheidung abgenommen, weil als ich mit 17 aus Deutschland nach Kroatien gegangen bin, zu Slavia Zagreb, musste ich ein Formular unterschreiben von der FIBA, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft will, muss ich für Deutschland spielen, weil ich die ganze Zeit in Deutschland geboren, die Jugend durchgegangen und die haben sozusagen Vorrecht für mich. Und wenn die das Recht nehmen, dann spiele ich für Deutschland. Dementsprechend war es für mich, ich hatte nie irgendwie drüber nachgedacht, weil ich war in Gießen, als ich in der Jugend war, nicht einmal in dem erweiterten Regionalkader. Das heißt, über die Stadtgrenze hinaus war schon wieder vorbei für mich. Und selbst da war ich auf irgendeiner Warteliste, haben gesagt, ja, wenn, keine Ahnung, 15 Spieler sich verletzen, dann rufe ich vielleicht an. Ich war nie in irgendeinem Hessenkader, keine Auswahl, gar nichts. Und deswegen war für mich so alles klar, ich unterschreibe, das wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Und dann habe ich in Zagreb sehr erfolgreich gespielt und dann kam ein inoffizielles Turnier in China, wo die Kroatien-Nationalmannschaft eingeladen wurde und ich bin mitgefahren und dann wurde Deutschland auf mich aufmerksam und dann natürlich auch bei Alba Berlin und so weiter und so Mannschaften. Und so kam das dann und dann war ich auf der Vorbereitung für die U19-Weltmeisterschaft mit Kroatien und da hat der Trainer hat mich zu sich gerufen und hat gesagt, ey, Deutschland hat das Recht genommen, so, du spielst für Deutschland. Und für mich war es dann, okay, gut. Und also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt traurig war oder sonst irgendwas. Für mich war es einfach cool, Nationalmannschaft zu spielen und in dem Fall Europameisterschaft, einfach diese Sachen zu erleben, mit dabei zu sein und ja.
Aber Kroatien wäre auch jetzt nicht schlimm gewesen.
Nee,
mir
war es voll, ich fand es schön. Meine Eltern sind beide kroatisch, das heißt, ich habe eine sehr, sehr große Verbindung zu dem Land. Ich bin da auch teilweise aufgewachsen, weil wir jede freie Zeit da verbracht haben. Dementsprechend war es für mich, ey, beide Nationalmannschaften sind super, das, was kommt, nehme ich sozusagen und zu dem Fall war es halt beide und Deutschland hatte das Recht, deswegen habe ich für Deutschland gespielt.
Und der Traum von der deutschen Nationalmannschaft ist ja auch noch nicht ausgeträumt, ne?
Auf jeden Fall.
Kann ja weitergehen.
Auf jeden Fall.
Ja. Gehen wir mal so ein paar Stationen durch von dir, Gießen, Zagreb, Berlin, MBC, Göttingen, Braunschweig dann zuletzt. Was war so vor Bonn, wenn man das sagen kann, die wichtigste Station für dich vielleicht, die dich am meisten geprägt hat für die Zukunft, dass du der Benne bist, der du jetzt bist?
Ich glaube, dass da MBC und Braunschweig Hand in Hand gehen, weil MBC die erste Profi Station war. Und im Endeffekt bin ich da von einem Jugendspieler zum Profi geworden. Und dann kam Braunschweig, wo ich extrem viel Verantwortung übernommen habe, sowohl auf als auch abseits des Feldes. Und deswegen gehen diese zwei Sachen Hand in Hand. Und ja, das sind die zwei Stationen, die mich am meisten geprägt haben.
Wir kommen mal zu meiner Lieblingsfrage an der Stelle.
Ja.
Mich interessiert nämlich immer sehr, was die Jungs für Trikotnummern haben und warum sie die haben. Deswegen die Frage an dich. 44 ist jetzt keine alltägliche Nummer, keine klassische. Wieso die 44? Was steckt dahinter?
Hatte ich schon einmal erwähnt, dass das mein Bruder gemacht hat, habe ich auch gemacht und so war das mit meinem Bruder. Mein Bruder hatte nie die Möglichkeit, hochprofessionell zu spielen und war damals, als er in der NBBL war, bei den Gießen 46ers, damals im Bundesliga-Kader und hat die 44 gewählt. Er hat sie gewählt, weil die erste Saison von Dražen Petrović in der NBA, hat er die 44 gewählt bei den Portland Trailblazers. Und ich habe es halt gemacht, weil es mein Bruder gemacht hat. Und für mich war das irgendwie so, mein Bruder hatte diesen Traum sehr, sehr stark. Er wollte unbedingt Profi werden. Es hat leider nicht geklappt, hat ein bisschen Glück auch gefehlt. Und ich habe die Möglichkeit, diesen Traum zu leben, vielleicht auch für uns beide. Und deswegen habe ich mich für die 44 entschieden.
Sehr schön.
Wie viele Jahre liegen da zwischen euch? Zwischen
drei Jahre.
Drei Jahre, das ist drei Jahre älter genau. Sozusagen. Und du hast es schon mehrfach erwähnt, das ist dein großes Vorbild. Du hast alles gemacht früher, was er gemacht hat, wenn er von der Brücke gesprungen wäre. Du wärst hinterher gesprungen,
genau.
Um ihn zu fragen.
100%.
Und er hat dich auch dann zum Basketball gebracht. Also man kann sagen, das ist so der Mensch, der den größten Einfluss auf dich hatte und hat?
Ja, genau. Also es gibt keine Lebenssituation, die ich nicht mit ihm bespreche oder ihn teilhaben lasse, sei es eine Vereinsentscheidung, sei es, keine Ahnung, was ich anziehe, Urlaub hinfahren, Auto, weiß ich, also alles mögliche. Und genauso auch von seiner Seite, also wir stehen uns da sehr, sehr nah, allgemein, familiär, wird alles bei uns besprochen. Und da sind im Endeffekt seine Frau und meine zukünftige Frau jetzt einfach noch dazugekommen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr enge Bindung und vor allem mein Bruder und ich sind täglich am Telefonieren. Und wie gesagt, in alles, was bei mir passiert oder alles, was bei ihm passiert, sind wir auf jeden Fall verbunden.
Und verlobt bist du schon?
Genau.
Hochzeit wird kommen, aber du weißt noch nicht wann.
Genau.
Im Telekom-Dom.
Möglich.
Bitte nicht.
Nee, freut mich zu hören. Ich habe auch einen Bruder, bin auch sehr eng mit ihm. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Das ist sehr schön.
Wir gehen mal ein bisschen weg vom Basketball.
Ja.
Ist ja dein Beruf. Deswegen braucht man manchmal so Situationen, wo man ein bisschen abschaltet. Was machst du denn dann gerne in deiner Freizeit?
Ich versuche so viel Zeit wie möglich in der Natur zu verbringen. Und viel Zeit mit meiner Familie. Und so ein Hobby, was ich habe, ist Kaffee. Ich bin sehr, sehr tief in dieser Materie drin, vielleicht für ein paar Leute auch ein bisschen zu tief. Ich trinke Kaffee nur, wenn ich guten Kaffee bekomme und das gibt mir Befriedigung und wenn es schlechter Kaffee ist, habe ich kein Problem, den nicht zu trinken. Und ich beschäftige mich sehr mit der Materie, den ganzen Prozess vom Rösten bis in die Mühle, wie es dann weitergeht mit der Mühle, in die Maschine, wie die Maschine funktioniert, unter welchem Druck, unter welcher Hitze und so weiter und was dann dabei rauskommt und da kann ich mich schon... Für ein paar Stunden bin ich dann in der Küche, nicht zum Kochen, sondern zum Kaffee machen. Stark. Und vielleicht lade ich auch meine Verlobte mit hier zum Podcast ein, dann kann sie euch ein bisschen was erzählen, wie das ist.
Also da geht es tatsächlich mehr um den Kaffee und nicht so sehr, wie man die Herzchen in den Milchschaum bekommt tatsächlich. Sondern
genau,
um
also die Herzchen kann ich auch.
Ja. Da, klar.
Aber schon um die Produktion.
Genau, es geht viel mehr um den Prozess.
Ja, okay. Und auch die Geschichte, bist du da auch drin?
So? Auch, so? In allem, also. Allem bin ich, ja.
Also ihr habt es gehört, Kaffee fragen, Bene fragen.
Ja. Wer einen schönen Kaffee möchte, einfach zu Bene gehen. Aber das Kochen haben wir eben schon angedeutet, das ist auch eine große Leidenschaft von dir. Also du hältst dich generell gerne in der Küche auf.
Ja, genau. Ist halt, ich bin ein Phasenmensch. Das heißt, es gibt Phasen, wo ich wirklich dann zu meiner Verlobten sage, hör zu, ich mache das jetzt. Es gibt aber auch Phasen, wo ich gar nichts mache, muss ich ehrlich sagen. Und so ist es auch mit dem Kochen, dass manchmal habe ich Lust, neue Sachen auszuprobieren. Und es hängt auch immer viel mit der Sonne ab. Das heißt, wenn die Sonne scheint, ich bin wirklich eine Person, die extrem auf Wetter reagiert, sowohl positiv als auch negativ. Und wenn die Sonne scheint, dann habe ich Lust darauf, dann grille ich auch sehr, sehr oft und versuche neue Sachen in der Küche aus und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, wenn schlechtes Wetter ist, dann lässt man mich am besten in Ruhe und somit auch mit der Küche.
Kann man ja verstehen.
Ja.
Weitere Sachen, die ja vielleicht auch viele Empfehlungen nach sich zieht. Lieblingsserie, Lieblingsfilm, gibt's da was?
Breaking Bad, Suits, das sind so die Serien, die ich öfter auch gucke. Filme, Ziemlich beste Freunde. Mhm. Das ist mein Humor und vielleicht auch so eine Sache, die wo ich mich auch widerspiegeln könnte. Vor allem, wie diese Sache zwischen dem Leben miteinander und diesem Humor ist.
Mhm. Total cooler Film.
Genau.
Total.
Und so ein Film, was ich als Kind immer geguckt habe, war Get Rich or Die Trying. Vielleicht ist es nicht gerade wirklich ein Kinderfilm oder ist es ein jugendlicher Film, aber zu der Zeit hat mich diese Musik von 50 Cent sehr geprägt und so kam auch dieser Film dazu.
Ja, cool.
Du musstest dich hier beim Reinkommen in die Redaktion schon mal ein bisschen gucken, dass du nicht gegen die eine oder andere Tür stößt.
Ja.
Oben. Wie groß bist du genau?
Ich bin 2,7 Meter groß.
2,7 Meter. Nervt das manchmal? Stört dich das manchmal so im Alltag, in deiner Freizeit? Oder sagst du, nee, hey, die Größe ist super wichtig, deswegen kann ich als Center bei dem Basket spielen?
Natürlich hat das alles seine Vor- und Nachteile. In erster Linie verdiene ich ja mein Geld und das passt ganz gut, dass ich groß bin. Und wie du schon gesagt hast, kann Center bei dem Basket sein. Das Einzige, was mich stört, wenn ich ehrlich bin, sind die Türrahmen. Mit allem anderen komme ich eigentlich relativ gut klar.
Okay.
Du hast eben schon Petrovic erwähnt. Mhm. Hast du vielleicht, also ich denke mal, das ist ein sportliches Vorbild oder von deinem Bruder zumindest.
Ja, ja.
Wie sieht es aus mit weiteren sportlichen Vorbildern oder generell? Gibt ja auch Lebensweisen,
also,
die man so
mitnimmt. Genau, also sportliche Vorbilder hatte ich jetzt nicht allzu viele. Ich hatte mich in der Jugend viel an Toni Kukoc gehalten, weil das auch vielleicht eine Person ist, wo ich mein Spielziel irgendwo wieder spielen konnte. Aber ich habe im Lauf meines Lebens und der Karriere einfach entdeckt, man sollte sich gar nicht so viel, oder natürlich kann man das machen, aber man sollte sich gar nicht so viel mit anderen Leuten beschäftigen, man sollte versuchen, sein eigenes Ding zu machen und vor allem, dass wenn man in den Spiegel guckt, sagt man, ist seinen eigenen Weg eingeschlagen, sowohl jetzt in meinem Fall sportlich als auch im Leben und versucht einfach, die beste Version von sich selbst zu sein jeden Tag.
Das ist ein großes Ziel, ein gutes Ziel.
Ja, definitiv.
Ich. Und so, wenn du dann vor einem Spiel dich vorbereitest, sag mal, an so einem Spieltag selber, gibt es bestimmte Rituale? Wie sieht so eine Spielvorbereitung für dich aus am Spieltag?
Es ist eigentlich, dass ich jetzt irgendwelche krassen Rituale habe, nicht. Ich hatte das früher und dann, wenn dieses Ritual dann nicht so gelaufen ist, wie es sollte, dann hatte ich ein schlechtes Spiel oder so weiter. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt und einfach geguckt, dass ich so viel wie möglich auf meinen Körper höre. Das heißt, wenn ich denke, ich muss jetzt einen Mittagsschlaf machen, mache ich einen Mittagsschlaf. Wenn ich denke, ich muss was Leichtes essen, dann esse ich halt was Leichtes und versuche einfach morgens aufzustehen, mache meinen Shootaround, wenn wir das mit dem Team machen und dann gucke ich, wie ich mich einfach fühle und so gehe ich dann in den Tag rein und das passt eigentlich ganz gut.
Mhm. Bene, du hast 3 Wünsche frei. Darfst dir alles wünschen, egal was.
Mhm.
Ganz egal was.
Wofür setzt du diese 3 Wünsche ein?
Als erstes glaube ich für alle Kriege dieser Welt, dass sie weg sind. Also dass sozusagen keine Konflikte mehr da sind, weil ich glaube, das ist das größte Problem unserer Gesellschaft, dass wir unsere Meinung so hart vertreten, um dann über Leichen zu gehen. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe.
Also Frieden quasi?
Genau, Frieden.
Ein großer Wunsch, ne? Ja. Aber ein Wunsch, klar.
Genau, und genauso ist es auch, dass jeder Mensch auf dieser Welt zu essen, zu trinken und ein Dach über dem Kopf hat. Und eigentlich war es das auch schon wieder. Also ich glaube, dass einfach das Ziel von uns als Menschen sein sollte, ein gutes Miteinander zu haben und einfach, dass man glücklich ist und schätzt, was man hat. Und einfach positiv bleibt. Wie gesagt, deswegen ein dritter Wunsch fällt mir jetzt nicht ein.
Kannst du dir auch sagen.
Ja, genau.
Vielleicht kommt er noch was,
wer weiß.
Du könntest dir theoretisch noch was für dich und deine Familie wünschen, zum Beispiel Gesundheit oder so. Also ich finde, von 3 Wünschen darf man schon einen für sich selber einsetzen. Das
Natürlich, in Ordnung. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich bin der Meinung, dass, oder besser gesagt, ich lebe danach, dass alles aus einem Grund passiert. Und wenn jetzt eine Krankheit kommen sollte, passiert sie auch aus einem Grund. Und genauso auch die Gesundheit oder sonst irgendwas. Deswegen ist es für mich einfach nur, man hat keinen Hunger, man hat keinen Durst, es regnet nicht rein und das sollte eigentlich reichen, meines Erachtens.
Also man sollte wirklich wertschätzen zu wissen.
Genau, genau. Ich glaube, dass wir wirklich heutzutage vergessen, vor allem in Deutschland, glaube ich, dass wir wirklich in einem sehr, sehr schönen und guten Land leben und wirklich zu schätzen wissen sollten und das wirklich schätzen jeden Tag, was wir haben.
Und dann darfst du aktuell noch in der schönsten Stadt Deutschlands leben, in Bonn. Was ist cool an Bonn? Und wenn man es mal mit Gießen vergleicht, wo du natürlich auch viele Jahre deines Lebens verbracht hast, was sind so die wesentlichen Unterschiede? Was ist cool an Gießen?
Also ich glaube, der größte Unterschied ist die Größe und dass der Rhein schöner ist als die Lahn.
Bisschen größer auch.
Ja, ein bisschen größer, ja. Aber ich glaube, was gar nicht so unterschiedlich ist, ist die Art und Weise der Menschen. Es gibt hier sehr, sehr viel eigenproduzierte Sachen. Das heißt, es gibt viele Gastronomen, die halt ihren eigenen Laden haben, also nicht viele Ketten und so weiter. Es gibt, die Leute sind sehr, sehr aufgeschlossen. Wenn man nach Hilfe fragt, bekommt man die Hilfe. Ich glaube, habe auch gehört, dass das Rheinland sehr, sehr in diese Richtung geht. Die Leute sind sehr, sehr offen.
Auf jeden Fall.
Ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, warum ich mich hier auch so gut, so wohlfühle, auch wenn man durch die Halle geht. Die Leute sind sehr, sehr offen, wenn man auch oben bei uns in dem Bereich der Sponsoren ist. Ich kann nicht merken, was der Mensch, aus welcher Branche er kommt. wie viel, ob er jetzt wohlhabend ist oder ob er nicht wohlhabend ist. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen jetzt Bonn und anderen Städten und anderen Vereinen und so weiter. Und deswegen fühle ich mich hier sehr, sehr wohl. Und ich glaube, dass es in Gießen ziemlich ähnlich ist und deswegen passe ich, glaube ich, ganz gut hier rein.
Sind beides ja auch Studentenstädte.
Das genau, heißt, das
auch.
Auch
viele junge
genau,
Menschen
genau,
einfach.
Genau,
und so.
Auf jeden
das
Fall.
Passt dann auch. Ist auch ähnlich.
Genau, ja.
Ich vermute mal, der größte Unterschied ist wahrscheinlich Karneval, oder? Oder
also die auf jeden Fall. Also die erste Sache ist, dass in Gießen heißt es nicht Karneval, es heißt Fasching. Mhm.
Heißt es nicht überall anders, außer im Rheinland.
Ja, aber ich finde es gar nicht so schlimm, ja. Bin ehrlich. Ich finde diese Kultur, ich bin gar kein Mensch vom Verkleiden.
Okay.
Aber ich fand es schön, wie die Leute das hier leben und wie die Leute das hier schätzen und dass da, wie gesagt, ist auch diese Situation. Da ist egal, ob der eine ist, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Beruf schlecht reden, aber jetzt hier einer ist arbeitet beim Radio und der andere ist ein Chef von 8 Firmen. Ist komplett egal. Die Leute sind da alle zusammen, die feiern, die haben Spaß miteinander und das ist, glaube ich, eine Sache, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt als hier.
Wir bleiben mal bei so einer hypothetischen Frage. Ja. Du dürftest dir jetzt einen Mitspieler, egal aus welchem Pool, egal wie alt, egal ob er schon noch lebt oder ob er schon leider verstorben ist,
wer
an deiner Seite, wen würdest du dir aussuchen?
Ich gehe tatsächlich sehr, sehr viel nach persönlichen Sachen und ich glaube, ich würde mir wünschen, vielleicht nochmal eine Saison mit Andrew Warren zu spielen oder wenn es jetzt nur einer sein darf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer für mich, weil diese erste Profisaison, die ich hatte in Weißenfels, sind wir in der Pro A aufgestiegen und es war eine unglaubliche Teamchemie und das sind Leute, die ich kennengelernt habe, mit denen ich immer noch sehr, sehr nah bin und in Kontakt bin und
da hast du auch mit Andrew Warren.
Genau, Andrew Warren, Georgia Panther, Dominic Johnson, das sind so Sachen. Und wenn ich mir jetzt auf eine Person mich beziehen müsste, dann würde ich wahrscheinlich meinen Bruder nehmen, dass ich sage, dass wir vielleicht
das
entweder zusammen genau,
gewesen, ne?
Im Profibereich irgendwie eine Saison zusammenspielen. Aber wenn das nicht möglich wäre, dann irgendjemanden aus der Zeit in Weißenfels.
Finde ich sehr humble von dir, weil du könntest ja auch Kobe Bryant nehmen oder so. Oder,
ja,
ne?
Also, ja.
Finde ich cool. Schön beantwortet.
Wir haben noch eine schwierige Frage für dich und die darfst du nicht beantworten mit mein Bruder.
Alles klar.
Wenn du mal wechseln dürftest für einen Tag, mal irgendwer anders sein könntest, wer wärst du gerne für einen Tag?
Oh.
Wird gegen Ende jetzt ein bisschen schwieriger, ne?
Ja, natürlich. Ich bin ehrlich, ich würde mir, glaube ich, irgendjemanden, ich würde jetzt keinen Namen wissen, aber wahrscheinlich würde ich irgendeine Person nehmen, die gar nichts hat. Also entweder eine Person, die obdachlos ist oder irgendjemand, der extrem Hunger hat oder sonst irgendwas. Einfach nur, um einfach dieses zu erleben, weil ich glaube, dass es keiner von uns oder zumindest in meinem Kreis je erlebt hat, Hunger zu haben oder kein Dach über dem Kopf. Und ich glaube, dass man dadurch seine Sichtweise auf diese ganzen Sachen noch mehr verändern könnte.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ein Freund von mir hat darauf Wladimir Putin geantwortet, gesagt, er wird dann einfach aus der Ukraine ausmarschieren.
Auch nicht schlecht.
Aber ich weiß nicht, ob wir es aushalten würden, einen Tag Wladimir Putin zu sein.
Das ist halt auch eine Sache.
Das ist vom Kopf her schon, das vergisst du nicht.
Putin würde ja nicht ausmarschieren, würde er nicht machen.
Aber selbst wenn
er einmarschiert,
das
würde also nichts bringen. Also von daher kann ich die Antwort schon, das ist eine schöne Antwort, finde ich.
Ja, cool. Zum Abschluss, Bene, wir haben es eben schon mal kurz angerissen.
Ja.
Wie sehr freust du dich, wieder auf dem Parkett zu stehen und schon mal ausblickend vielleicht, was erwartest du für die nächste Saison?
In der du ja weiterhin bei den Baskets spielst.
Ja, also ich einfach auf dem Parkett zu stehen, selbst wenn ich nur mich warm mache, wäre für mich eine unglaublich große Sache und ich bin ehrlich, ich bin kein Mensch, der viel weint, aber ich glaube, da wäre ich den Tränen nah, vor allem in der Kulisse, die wir jeden Tag oder jeden Spieltag im Dome haben. Das wäre für mich eine riesengroße Sache, einfach wieder da zu sein, vor allem nach so einer Verletzung. Ich hatte noch nie eine OP in meinem Leben, ich hatte noch nie so eine anspruchsvolle Reha im Leben, ich musste mich noch nie so im Leben zurücknehmen, ich musste noch nie so auf meine Gesundheit achten, auf meine Ernährung. Und das ist schon so ein krasser Kampf und vor allem, ich habe mit diesem Bandscheibenvorfall 1,5 Jahre gespielt und das waren Schmerzen, die ich keine Ahnung habe, wie ich es hinbekommen habe. Jetzt, wenn mich meine Verlobte zwickt, schrei ich Aua und zu der Zeit hatte ich Schmerzen, wo ich nicht aus dem Bett aufstehen konnte. Das heißt, es wäre, glaube ich, emotional sehr, 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 sehr stark für mich, wenn ich noch einfach einmal auflaufen könnte, einfach ein Trikot anzuhaben. Deswegen, glaube ich, ist es eine sehr, sehr große Sache für mich. Und genauso sehe ich auch auf die nächste Saison. Ich schätze es einfach, in einer Situation zu sein, wie mit den Telekom Baskets Bonn. Wir sind ein Team, das um die Playoffs spielt. Wir sind ein Team, das in den Champions League spielt. Wir sind ein Team, was vor ausverkauften Rängen spielt. Wir sind eine Organisation, wo jeder Hand in Hand geht als Familie. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass ich es nach einem Jahr immer noch nicht drauf habe, wer in welcher Abteilung arbeitet im Office, weil alle alles machen und alle überall helfen. Und deswegen schätze ich es einfach sehr und bin einfach dankbar, in der Situation sein zu können und versuche einfach jede Minute zu genießen. Und genauso sehe ich auch auf die nächste Saison.
Und wenn du dann wieder auf dem Parkett stehst, dann weißt du, dann werden 6.000 Menschen im ausverkauften Telekom aufstehen, klatschen, deinen Namen rufen. Es wird ein Moment, wo wir uns alle schon sehr drauf freuen und du am meisten.
Ich scheue gleich fast, ey. Auf jetzt, nächste Frage.
Aber er wird kommen, der Moment wird kommen. Ja, die nächste Frage darfst du stellen.
Genau, die geht an dich, weil wir machen das hier immer so, wenn wir Studiogäste haben, dann darf unser Studiogast uns am Ende eine Frage stellen oder auch mehrere, gerne. Also schieß einfach drauf los.
Also, ich wurde sehr, sehr oft auf meine Stimme angesprochen, dass Leute sagen, ich habe eine Radiostimme oder eine Sprecherstimme oder sonst irgendwas.
Habe ich eben auch schon gedacht.
Wie wird man Radiosprecher, Synchronsprecher und so weiter und so weiter? Ich glaube, das geht alles Hand in Hand.
Also man braucht so eine Stimme. Genau, man braucht so eine Stimme wie du tatsächlich. Also es hilft, eine tiefe Stimme zu haben, sag ich mal. Das ist also auch viel Gott gegeben dabei. Ich kann das für mich auch sagen, ich habe jetzt von Anfang an so eine Stimme gehabt. Und dann gibt es eine Ausbildung. Also man kann die Stimme weiter ausbilden, man kann seine Sprache ausbilden und verbessern. Das Moderieren kann man lernen, Synchronsprecher kann man lernen. Das sind alles so viele Dinge, Learning by Doing, viele Dinge, die man innerhalb so einer Ausbildung macht. Ja, und nach 20 Jahren mache ich das jetzt schon, kannst du halt dann irgendwann alles machen. Also moderieren.
Da kannst du sprechen ins Mikrofon.
Da kannst du dann einigermaßen, da kannst du sogar, selbst im Telekom-Dom reicht das, um mit dir ein Interview zu machen vor 6.000 Leuten. Das ist dann einfach so ein bisschen Erfahrung. Also ich würde sagen, ein bisschen Talent, was die Stimme angeht und auch so natürlich Eloquenz und sich ausdrücken zu können. Und dann ist es üben und trainieren.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich bin ja noch auf dem Weg dahin. Mhm. Ich bin in der Ausbildung. Und,
aber ist das ein richtiger Ausbildungsberuf? Oder
ja, nicht wirklich. Also es ist unterschiedlich. Journalismus an sich ist ja schon mal kein Ausbildungsberuf. Da kannst du ja eigentlich einfach so anfangen und reinrutschen. Aber ich habe es studiert tatsächlich und mache jetzt mein Volo hier. Also das sind dann so die beiden Punkte, die man machen kann. Dann bist du schon sehr gut dabei. Und beim Lokalfunk machst du halt sehr viel. Und ich lerne halt jetzt alles. Ich mache News, ich schreibe die News, ich mache Reporterschichten, bin unterwegs, ich lerne die Moderation. Jetzt habe ich letztens auch im Seminar gelernt und so. Also das lernt man alles. Und Synchronsprechen ist cool, dass du das ansprichst, weil das will ich auch unbedingt mal machen. Also ich stehe sehr gerne vor dem Mikro und spreche gerne. Das Problem ist nur beim Synchronsprechen, da musst du halt auch schauspielern können. Du musst ja dem Zuschauer vermitteln, dass du gerade diese Rolle bist. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Aber ich habe schon gehört, vereinzelt, dass man als Radiomoderator da schon gute Chancen hat, weil man ja mit seiner Stimme arbeiten kann. Ob man dann schauspielern kann, ist vielleicht eine andere Sache. Ja. Aber für so ein paar kleine Rollen könnte es ja vielleicht reichen.
Deswegen mache ich das zum Beispiel nicht, weil schauspielern kann ich nicht tatsächlich. Also ich kann Fragen stellen, ich kann Fragen beantworten, ich kann auch für Stimmung sorgen, aber ich kann nicht schauspielern. So. Und deswegen würde ich, Synchronsprecher wäre nichts für mich.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn da irgendjemand Interesse an meiner Stimme hat oder an diesen zwei Herren, bitte meldet euch.
Schöner Aufruf. Ja, dann erstmal vielen Dank, Benedikt Turetic. Bleib bitte noch ein paar Minuten bei uns. So zwei, drei Fragen zur Zukunft haben wir noch.
Sehr, sehr gerne.
Genau, denn wir blicken jetzt noch gemeinsam kurz nach vorne. Am Samstag ist Rostock zu Gast im Telekom-Dom und das an das Hinspiel gibt es nicht so schöne Erinnerungen, Stefan, ne, oder?
Ja, ich glaube, daran erinnert sich wirklich niemand gerne zurück. Aus dem Umfeld der Baskets hat mir jemand gesagt, das war das schlimmste Auswärtsspiel der Saison. Zweiter Weihnachtstag, weiteste Busfahrt der Saison, zwei Spieler verletzt, Sprungball irgendwann am späten Nachmittag und dann geht das letzte Viertel mit 19 zu 28 verloren. Das ganze Spiel mit 92 zu 98. Dann die weite Rückfahrt mit Ankunft irgendwann am sehr frühen Morgen des 27. Dezember hier in Bonn. Das war eine Auswärtstour komplett für die Tonne. War das ungefähr so, Benny?
Ich würde es genauso unterschreiben, ja. Zu 100%. Also ich muss echt sagen, es war, und danach dann zu sehen, dass Rostock, glaube ich, 13 Spiele in Folge verliert und der letzte Sieg war gegen uns, schwer. Das
ist schon ärgerlich.
Ja, wie gesagt, die Rostocker haben einen sehr, sehr guten Kader und auch jetzt für Samstag, wir sind genau in derselben gleichen Situation wie gegen Karlsheim, sehr, sehr gefährliches Spiel, genauso auch wie das gegen Heidelberg war, einziger Vorteil für uns, wir spielen zu Hause. Aber sehr, sehr gefährliches Team und die haben wieder nichts zu verlieren und wir haben meines Erachtens einiges zu verlieren. Oder wir sind genau in derselben Situation, die kämpfen um die Plätze zum Abstieg und wir kämpfen um die Playoff-Plätze und ich glaube, wir haben immer noch sehr, sehr gute Chancen, aber da muss ein bisschen was passieren.
Da muss ich tatsächlich noch eine Frage einschieben.
Ja.
Du hast ja eben gesagt, du bist ein gläubiger Mensch. Ich kann es auch nachvollziehen, weil ich bin auch gläubig. Wie ist das dann in deinem Beruf, wenn du dann an solchen Tagen wie im zweiten Weihnachtsfeiertag dann spielen musst, arbeiten musst?
Am Ende des Tages gehört das dazu. Es ist für mich sehr, 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 sehr schwer, muss ich sagen. Mehr wegen meiner Familie, weil sich vor allem zu diesen Weihnachtstagen oder allgemeinen Feiertagen die Familie sehr nach mir richten muss. Und ich bin ehrlich, ich hasse es wirklich, dass sich Leute so nach mir richten müssen. Vor allem die Situation mit meinem Bruder und seiner Frau oder von meiner Verlobten, die kommen, seine Frau und meine Verlobte kommen beide aus Berlin. Dann, das ist auch nicht gerade um die Ecke. Ich glaube, es sind 600 Kilometer und das dann irgendwie hinzubekommen, dass jeder irgendwie mit seiner Familie Zeit verbringen kann, ist extrem schwer. Und vor allem, wenn wir dann ein Auswärtsspiel haben und das ist schon das zweite Mal in meiner Karriere, dass ich echt weit fahren muss und dann sitzt man am 25. im Bus oder am 26. oder egal welchen dieser Tage, ist schon sehr, 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 sehr schwer. Und genauso war es auch zu Ostern. Manche Jungs haben an Ostern gespielt und das sind allgemein, es ist schwer, aber wie gesagt, ich bin da, versuche mir da so wenig Kopf wie möglich zu machen, weil die Sachen passieren aus einem Grund und so auch das.
Ja.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Rostock, ja, weil seit dem Spiel gegen euch haben sich beide Teams schon in sehr unterschiedliche Richtungen, ja, entwickelt. Rostock hat nur noch ganz wenige Spiele danach gewonnen, 13 in Folge, ja, sogar verloren. Die liegen mittlerweile auf Tabellenplatz 14, nur einen Sieg vor einem Abstiegsplatz. Aber, jetzt kommt das große Aber, am letzten Wochenende haben sie völlig überraschend in Würzburg gewonnen. Wir zeichnen diesen Podcast hier vor dem Spiel, mhm, der Rostocker in Berlin auf, aber mal unabhängig von dem Ergebnis, der Sieg in Würzburg war wie so eine Art Lebenszeichen und damit wird auch das Selbstvertrauen wieder zurück sein. Und wenn wir aber von unterschiedlichen Richtungen sprechen, auch die Baskets haben sich seitdem, trotz der Niederlage jetzt in Crailsheim am Wochenende, ja doch, sie sind konstanter geworden und haben sich Stück für Stück nach oben gekämpft, aktuell auf Platz 7, die Play-Ins sind sicher, Platz 6 und damit die direkte Qualifikation für die Playoffs ist weiterhin möglich. Klar ist aber, dafür müssen wir am Samstag gegen Rostock gewinnen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber du hast es vorhin auch schon mal angedeutet. Eigentlich spielen wir nicht zweimal hintereinander so schlecht und es ist ein Heimspiel. Bist du dir auch sicher, dass die Baskets am Samstag gegen Rostock gewinnen?
Ich bin mir ziemlich sicher. Natürlich steckt man da nicht drin und wir können von der Seite so viel reden, wie wir wollen und versuchen zu schreien und motivieren. Aber am Ende des Tages sind es die fünf Jungs, die auf dem Feld stehen. Wie gesagt, Rostock hat nichts zu verlieren, ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Ich glaube, wenn wir weiterhin über den sechsten Platz reden wollen, haben wir Sachen zu erledigen. Das weiß jeder in der Kabine. Da wird auch jetzt mittlerweile nicht mehr viel gesprochen. Wir haben uns gestern getroffen als Team, haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Es gibt nicht viel zu reden. Wir haben jetzt noch fünf Spiele. Wir sollten zusehen, jedes Spiel zu gewinnen, um sicher zu sein, weil wir haben es noch in unserer eigenen Hand. Wenn wir anfangen müssen, darüber nachzudenken, wie andere Teams spielen, dann haben wir ein Problem. Und dementsprechend habe ich auch gesagt, ey, wir sollen aufhören zu reden, hört auf zu reden über sechste Platz, über keine Ahnung was. Wir haben jetzt den Samstag vor uns, müssen dieses Spiel gewinnen und dann gucken wir weiter. Dann haben wir erstmal den Sonntag, weiß nicht, ob wir da Training haben oder frei und dann geht es wirklich Minute für Minute, weil wir fangen an, in Zukunft zu reden und hat bis jetzt nicht so gut geklappt.
Es geht direkt weiter, weil ihr spielt dann dienstags am 30.04.
Genau.
Bei den anderen Baskets in Bamberg.
Genau.
Beim Champions-League-Kapitän und Ex-Bonner Carsten Thaller. Das wird dann vermeintlich schwerere Aufgabe, oder?
Ich sag mal so, diese erste Rostock- und dann Bamberg-Kombi, die gab es Ende Dezember auch schon. Und damals haben sich die Baskets ebenfalls genau drei Tage später von ihrer deutlich besseren Seite gezeigt.
Das ist gut
gelaufen, mit 88-74 klar gewonnen. Wir hoffen mal, dass das jetzt nicht umgekehrt wird, wenn wir von einem Sieg ausgehen gegen Rostock, denn Bamberg schnuppert aktuell noch an den Play-In-Plätzen. Die liegen zurzeit auf Rang 11, zwei Siege hinter Hamburg. Die müssen also vor allem ihre Heimspiele gewinnen, um den Sprung in die Play-Ins noch zu schaffen. Aber die Baskets müssen im Kampf um die direkte Play-Off-Qualifikation eigentlich auch gewinnen. Binne hat es eben angedeutet, auch wenn man bedenkt, wie die letzten drei Gegner dann heißen, der regulären Saison. Würzburg, Berlin und Ludwigsburg, das sind alles Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Dazu hat dieses Duell gegen Bamberg jede Menge Tradition. Also da ist reichlich Feuer drin in der Partie. Das ist zwar nicht das nächste Spiel, Benne, sondern erst das übernächste. Da redet ihr nicht so gerne drüber, aber wie siehst du das? Auch in Bamberg sollte möglichst ein Sieg her und ist natürlich auch möglich.
Genau, also ich sehe das Spiel am Samstag deutlich gefährlicher als das Spiel in Bamberg, bin ich ehrlich. Einfach nur, weil Rostock mit Rücken zur Wand ist. Mhm. Und ich habe in meiner Karriere schon sehr, sehr viel um Abstieg gespielt. Und ich weiß, wie es ist. Und ich weiß, wie so Teams in Spiele reingehen, weil ich selbst in der Situation war. Und deswegen sehe ich momentan das Spiel am Samstag deutlich gefährlicher. Und ich glaube, wenn wir es hinbekommen, unser Basketball zu spielen und einfach diesen Rhythmus wieder zurückzubekommen, sehe ich uns wieder auch eine Möglichkeit zu haben, diesen Lauf zu haben, wie wir ihn schon mehrfach in dieser Saison hatten. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, um dann auch um die Playoff-Teilnahme rum, also wirklich den sechsten Platz wirklich hinzubekommen oder einen guten Play-In-Platz und dann wirklich mit diesem Lauf in die Playoffs gehen, weil ich glaube, dass wir in manchen Situationen durch diese Unkonstanz underperformen. Ich glaube, dieses Team kann deutlich mehr, aber man darf auch nicht vergessen, wenn jemand gesagt hätte, nach der letzten Karriere oder vor dieser Saison, wir sind ein Sieg entfernt vom Final Four und wir spielen um den sechsten Platz, direkte Playoff-Platz, würde es, glaube ich, jeder unterschreiben. Nachdem 2 neue Trainer dazugekommen sind, 14 neue Spieler und ja, mit so einer Ungewissheit da reingeht. Ich glaube, da hätte es jeder unterschrieben.
Und wir alle möchten diese Mannschaft in einer Serie, in einer Best-of-Five-Serie sehen. Ist auch egal, ob gegen München, Chemnitz oder Berlin, spielt keine Rolle, aber in einer Serie, weil ein einzelnes Spiel verlieren die Baskets schon mal öfter. Ja. Aber in einer Serie möchte, glaube ich, keine dieser Top-Mannschaften gegen die Baskets spielen.
Ja, genau.
Das wird schwer. Wir möchten euch unbedingt, ich möchte wissen, wie sich die Mannschaft in einer Best-of-Five-Serie schlägt. Ja. Dafür müssen wir die Playoffs erreichen.
Unbedingt.
Auf jeden
Unbedingt.
Fall.
Und du lässt dir das Spiel aber auch nicht entgehen, ne? In Bamberg. Du fährst mit, ne?
Genau. Ich habe die Möglichkeit mitzufahren, begleite euch ein bisschen und freue ich mich schon drauf, weil ich habe auch Verwandte in Bamberg, deswegen passt das.
Passt das perfekt.
Ja,
schön.
Wird
auch
cool.
Eine schöne Stadt, ja.
Ja. Ja, und über Bamberg und Rostock, die hoffentlich beiden Siege, den Beginn des Runs dann für den Rest der regulären Saison, sprechen wir natürlich nächste Woche in Baskets Intim, der Podcast mit Lennart und Stefan. Danke nochmal, Benedikt Turebitsch, dass du heute hier warst.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein
Danke
musste.
Danke dir.
Bis
Macht's
nächste
gut.
Woche. Tschüss.
Radio Bonn-Rhein-Sieg. Baskets Intim. Der Podcast.